In Corona-Zeiten ja eigentlich ein kleines Wunder, was wir da sehen in Venedig. Die internationalen Filmfestspiele sind eröffnet. Natürlich unter Corona-Bedingungen. Wie genau, das werden wir gleich hören. Und der Direktor, Alberto Barbera, hat schon mal ein großes Plädoyer fürs Kino gehalten.
I think that it's very comfortable to watch film at home.
Es ist nun mal sehr bequem, Filme zu Hause zu sehen und oftmals billiger dazu. Du musst nicht raus und bleibst in deiner Wohnung. Aber das Kino ist nicht verhandelbar. Wir brauchen es als einmalige, unersetzliche Erfahrung. Die große Leinwand gehört zur Natur des Kinos. Der Kampf, um den es hier geht, ist, die Leute zurück ins Kino zu bringen.
Alberto Barbera, also der Direktor der Filmfestspiele in Venedig, die beobachtet werden von Anke Lewig. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also, wie fühlen sich diese Filmfestspiele diesmal an?
Na, ich muss sagen, wenn man am Strand entlangläuft, dieses Festival findet ja am Lido di Venezia statt, dann ist es wie immer ein idyllischer Postkartenanblick. Die Bambini spielen im Sand, die Großeltern passen auf, unterhalten sich bei einem Glas Spritz und abends machen sich ja alle gerne fein zurecht und mischen sich unter die Schaulustigen am roten Teppich am Palazzo del Cinema. Aber heute Abend haben sie gar nichts zu sehen bekommen, weil davor am roten Teppich ist eine Mauer erbaut, 50 Meter lang, 2,50 Meter hoch, also der Ort, wo sich sonst Stars materialisieren, heute Abend eben die Jurypräsidentin Kate Blanchett, der ist versperrt. Das ist natürlich ein trauriges, absurdes Bild, aber vielleicht ist es auch angemessen in diesen Zeiten. Und trotzdem hat man das Gefühl, die Menschen kommen alle zum Lido, weil man hat mehr denn je Publikumsvorführungen organisiert. Deshalb, es gibt weniger Filme, aber trotzdem ist das Programm dicker, weil man hat noch Freiluftkinos eröffnet, auch in der Stadt und so weiter. Und es ist natürlich so, dass nur jeder zweite Platz besetzt werden darf, ob es jetzt Freiluftkinos sind oder drin. Man muss immer eine Maske tragen, aber da kann man sich ja auch was einfallen lassen. Zum Beispiel habe ich eine, wo der grinsende Jack Nicholson drauf ist. Und die Venezianer haben gerne so eine Maske, die ist rot und da ist der goldene Löwe drauf abgebildet, das Wahrzeichen der Stadt.
Zumal ja Masken ja auch zumindest zum Klischee dieser Stadt gehören, jedenfalls im Karneval. Und wenn man sich jetzt das anschaut, was Sie dort vor Ort sehen, ja, sind diese Filmfestspiele auch ein Zeichen vielleicht an die Kinobranche, dass man sozusagen auch einen Impuls setzt und auch ein Hoffnungszeichen setzt, dass die Menschen wieder zurückkommen sollen in diesen geschundenen Ort, diesen Corona-geschundenen Ort?
Ja, Alberto Barbera hat es ja gerade auch gesagt, es ist ein Kampf und man fühlt sich hier im positiven Sinne wie eine Kriegerin des Kinos. Und ich meine, auch schon vor Corona war das Kino ja in einer Art von Krise. Die Besucherzahlen gehen zurück im Arthouse-Bereich, in den Cineplexen. Es gibt immer mehr Internetportale. Disney hat gerade einen Streamingdienst eröffnet. Also es gibt eine Überfülle an Filmen und deshalb sind vielleicht Festivals auch mehr denn je gefragt, weil sie können sich durch den Dschungel kuratieren und präsentieren uns dann eben dieses Programm. Deshalb denke ich, ist dieses Branchentreffen gerade jetzt umso wichtiger. Wie promotet man jetzt Filme? Was ist überhaupt da? Und es ist eigentlich auch ganz schön, heute Abend bei der Eröffnung waren auch 8 Festivalleiter anderer großer Festivals wie Locarno, Berlin und Cannes. Und sie haben auch eben ihre Solidarität mit dem Kino ausgedruckt und nochmal gesagt, Kino ist eine Kunstform und Festivals sind die Orte der Vermittlung zwischen Publikum und den Machern. Und Festivals sind auch Bildungsstätte und deshalb müssen sie weiter auch physisch stattfinden.
Und nochmal Alberto Barbera, den wir schon gehört haben, den Festivalleiter, der sich ja auch irgendwie dazu verhalten muss, dass diese Filmfestspiele in Venedig diesmal eben nicht die Oscarsaison eröffnen können, wie es ja immer war. Es wurden ja immer auch dort Möglichkeiten geschaffen, für den gerade den amerikanischen Film sich dort zu präsentieren, und er hat es so formuliert.
Natürlich gibt es diesmal nicht die üblichen großen Hollywood-Filme in Venedig. Die Studios waren im Lockdown. Viele Stars wollen nicht reisen, um ihre Filme zu promoten. Außerdem wurden die Starts der meisten großen Filme verschoben. Sie warten ab, warten auf die Oscarsaison, die dieses Jahr später als sonst stattfinden wird. aber wir zeigen in Venedig einige amerikanische Independent-Filme, und zwar sehr gute.
Das macht natürlich neugierig, wenn man das hört. Also welche guten Independent-Filme sind das?
Ja, zum Beispiel ist Chloe Zhao dabei. Das ist eine Sino-Amerikanerin und sie arbeitet sich immer an amerikanischen Mythen ab, was sie heute noch erzählt hat. Ihr eindrückliches Regiedebüt The Rider, da geht es um das Rodeo-Reiten. Und jetzt in ihrem neuen Film Nomadland spielt Frances McDormand einfach die Hauptrolle. Und sie spielt eine Frau, die in der Finanzkrise alles verloren hat. Jetzt setzt sie sich in ihren Van und fährt eben durch das gegenwärtige Amerika, was natürlich viel desolater aussieht. Auf diesen Film kann man sicher gespannt sein. Und auffällig finde ich aber zum Beispiel, dass viele europäische Regisseure hier ihren ersten englischsprachigen Film vorstellen. Unter anderem eben Pedro Almodóvar, der hat einen Film, The Human Voice, da spielt Tilda Swinton die Hauptrolle. Sie kriegt ja auch einen goldenen Ehrenlöwen. Also was will man mehr? Pedro Almodóvar und Tilda Swinton, das ist doch schon super. Dafür hat sich die ganze Reise schon gelohnt.
Allerdings, und jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, was heute Abend zu sehen war, zur Eröffnung, was Sie auch schon sehen konnten, nämlich Lachi, The Ties von Daniele Lucchetti, wenn auch außer Konkurrenz, also diese ja, seltsame Form des Wettbewerbs, die es ja bei der Berlinale nicht mehr gibt, aber die es eben in Venedig immer noch gibt, außerhalb der Konkurrenz, aber eben der Eröffnungsfilm, macht das Lust auf die nächsten 10 Tage Kino in Venedig?
Och, na ja, ich muss mal sagen, das war so ein Beziehungs-Ehe-Drama, wo man eben die Regieanweisung dem Paar immer so ins Gesicht geschrieben gesehen hat. Jetzt wütend, jetzt verzweifelt, jetzt traurig und so weiter. Dann gibt es auch immer Zeitsprünge und da hat der Film auch handwerklich unheimliche Fehler. Also man kann gar nicht das junge Paar in dem älteren Ehepaar entdecken. Und dann am Ende ist es so, dass die Kinder auf einmal den Eltern eine Lektion erteilen. Also es sind die Kinder auch schon erwachsen, um die 40 rum. Und dabei hatte der Film gar nicht diese Perspektive. Deshalb kann man das alles gar nicht nachvollziehen. Aber trotzdem entdeckt man ja jetzt immer was Gutes, weil man so lange Kinoentzug hatte. Teilweise spielt der Film eben in einem Radiostudio, weil der Held, also der Ehemann, ein Radiojournalist ist. Und es beginnt in den 70er Jahren. Und das ist natürlich toll, wenn man diese alten Mikrofone sieht, wie man Geräusche eben damals noch nachgestellt hat. Und da gibt es dann auch mal eine gute Regieanweisung, da wird, wenn das Ehepaar sich streitet, einfach mal die Tür zugemacht, dann kommt eben nichts mehr raus. Das fand ich mal einen guten Einfall, aber ich kann sagen, die Vorfreude ist nach wie vor ungebrochen.
Gibt es etwas, worauf Sie sich besonders freuen bei den Filmen in den nächsten Tagen?
Ja, ich finde, es wird überhaupt ein sehr politisches Programm. Also man könnte sagen, dass die Regisseure so sich an europäischen und anderen Zuständen abarbeiten. Also da bin ich sehr gespannt auf den Russen, Andrei Konchalowski. Da geht es immer um die russische und sowjetische Geschichte. In seinem neuen Film Liebe Kameraden geht es eben um die Brezhnev-Ära. Mit dabei ist auch Gianfranco Rossi. Der hat ja mit Seefeuer den Goldenen Bären in Berlin gewonnen. Der spielt auf der Insel Lampedusa, wo viele Geflüchtete stranden. Und jetzt hat er sich eben an die syrische Grenze gegeben, in diese Krisenregion für mehrere Jahre und hat da einfach Leute begleitet. Also das sind schon Stimmungsberichte und mit an dieses, ja, wirklich Gegenwart abarbeiten. Da reiht sich der deutsche Film von Julia von Heinz und Morgen die ganze Welt ganz gut ein. Da geht es um eine junge Juristin, die politisch aktiv wird und sie fragt sich eben, wie darf man gegen die Nazis vorgehen? Darf man Gewalt anwenden? Hat man das Recht, die deutsche Verfassung notfalls mit Gewalt zu schützen? Und wer darf das überhaupt entscheiden? Das sind, glaube ich, Fragen, die sich viele junge Menschen gerade nicht nur in Deutschland angesichts des Rechtsrucks stellen. Also es ist ein politisch aufgeladenes Programm. Jetzt muss man einfach abwarten, ob die Regisseurinnen auch dafür eben eine politische Form finden.
Wir sind gespannt in den nächsten 10 Tagen. Also das Filmfestival von Venedig am Wochenende nächster Woche. Dann werden wir wissen, wer also die Goldenen Löwen bekommt. Anke Lewicke, vielen Dank.
Tschüss.
Und Anke Lewicke, Sie sind natürlich nicht alleine in Venedig. Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion ist auch mit dabei. Schönen guten Abend, Patrick.
Guten Abend, hallo.
Und wir wagen jetzt einfach mal, da es Mittwochabend ist, zum einen einen Blick voraus auf das Kinoprogramm in Deutschland und gleichzeitig aber auch einen Blick zurück auf die letzte Ausgabe der Filmfestspiele am Lido in Venedig, nämlich auf dem Film Corpus Christi von Jan Komasa, diesem polnischen Regisseur. Dieser Film hatte nämlich Weltpremiere letztes Jahr in Venedig und Oscar-nominiert war er auch. Jetzt kommt er also in die Kinos.
Ich bring dich zum Pfarrer, er freut sich.
Wojciech, oh.
Angenehm. Pater Tomasz.
Ich frage mich, wer mich ablösen könnte.
Sie meinen die Messen und alles?
Nicht nur.
Corpus Christi, da geht es um einen jungen Mann, der unbedingt Priester werden will, aber nicht darf. Was wird da erzählt?
Ja, genau richtig. Er will Priester werden, der junge Daniel, der eigentlich ein Sträfling ist, aber im Gefängnis so ein bisschen zum katholischen Glauben findet. Man darf aber mit einer Vorstrafe nicht Priester werden. Er wird dann versetzt in so ein Sägewerk im Osten Polens, geht noch, bevor er kurz sich einweisen lässt in dieses Sägewerk, geht er noch in die Kirche, um zu beten und trifft dort eine Gleichaltrige. Und irgendwie will er vor ihr angeben und sagt, eigentlich bin ich hier der neue Priester. Und der Alte findet das super, weil er ist krank, Alkoholiker, will das alles mir machen und übergibt diesem jungen Mann seine Gemeinde. Und jetzt hat diese Gemeinde einen falschen jungen Priester, der zunächst ja, versucht, sich da einigermaßen durchzumogeln, aber er merkt, dass es eine große Lüge gibt in der Gemeinde. Ein Unfall, bei dem mehrere Teenager gestorben sind und der Unfallverursacher und die Familie vom Unfallverursacher werden ausgeschlossen. Und so langsam deckt sich durch diesen falschen Priester auch eine große Lüge in dieser Gemeinde auf.
Und das kann ja als eine Tragödie, als ein Drama, als eine Komödie inszeniert werden. Wofür hat sich der Regisseur entschieden?
Ja, es ist so ein Zwischenton. Es gibt lustige Momente, wenn zum Beispiel Daniel die Beichte abnimmt und erstmal auf seinem Smartphone guckt, wie man das überhaupt macht. Auf der anderen Seite, der kennt nämlich nur die des Beichtenden und nicht den, der die Beichte abnimmt. Auf der anderen Seite ist es natürlich das Drama dieses schrecklichen Verkehrsunfalls bei den ganzen Toten. Aber dennoch diese Balance zwischen heiterem, ja, aber auch sehnsuchtsvollem Teenagerleben, das er porträtiert und auf der anderen Seite ja, den Versuch, eine Trauer zu beschreiben und eine Katastrophe zu überwinden, ist es genau diese Zwischenlage, die diesen Film auch meines Erachtens nach ausmacht.
Erfahren wir auch etwas über die katholische Kirche in Polen und ihre Bedeutung?
Ja, ich würde schon sagen, dass es vor allem eine Institution ist, die vielleicht vom Weg abgekommen ist. Das ist vielleicht auch so eine harte Kritik an der katholischen Kirche. Nicht wahr? Denn hier ist ein junger Mann, der durchaus fähig ist, eine Gemeinde zu vereinen, aber er darf gar nicht offiziell in diesen Stand gehen. Und natürlich muss er auch dafür kämpfen, nicht aufzufliegen. Also hat man sie ja auch hier ein Thriller-Element, aber durchaus kritisch, würde ich sagen.
Überzeugende Bilder, die der Regisseur da gefunden hat, ein lohnenswerter Film?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist ein sehr starkes Kinostück, ein Drama, nicht nur vom Wert für polnische Zuschauer, hat auch etwas sehr Universelles.
Also, Corpus Christi von morgen an in den deutschen Kinos, dieser Film von Jan Komasa aus Polen. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, kommt aus Taiwan von Midi Z, das ist sein Künstlername, Chao Tein heißt er eigentlich. Und der Film heißt Nina Wu. Und was man so liest über diesen Film, er soll von dem Weinstein-Fall inspiriert sein. Also ja, geht es um sexuellen Missbrauch?
Ja, es geht um Nina Wu. Sie ist erstmal ein Camgirl. Wir lernen sie in ihrer Wohnung kennen. Und sie will aber Schauspielerin werden. Und sie bekommt eine Rolle, muss aber dann einem fetten, widerlichen Produzenten durchaus ekelhafte Sexszenen vorspielen. Und in diesem Gefangensein erzählt der Film von Nina Wu, wie sie probiert, den Traum zu verwirklichen, aber immer wieder an den schmierigen ja, Punkten des Geschäfts scheitert. Es geht um Opfer, es geht um Täter, die Kunst der Casting-Couch. Das wird alles sehr deutlich, überdeutlich dargestellt.
Und dann liest man darüber, was Sie sagen, überdeutlich, er sei hyperreal, so hat es mal ein Kritiker beschrieben. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, auf jeden Fall. Er erinnert so ein bisschen an Gaspar Noé's Irresistible. Es gibt industrielle Musik über den Szenen, es gibt Neonlicht. Das alles ist sehr stilisiert. Das hat wirklich etwas sehr Stylisches. Ein sehr spezieller Film, aber wichtig und auch sehr, sehr, sehr interessant und auch unterhaltsam.
Also zwei neue Filme, die morgen in den deutschen Kinos starten. Zwei sehr unterschiedliche Filme, der eine aus Polen, Corpus Christi von Jan Komasa und ein Film aus Taiwan, Nina Wu von Midi Z. Patrick Wilinski, vielen Dank dafür und viel Erfolg und viel Spaß in den nächsten Tagen in Venedig bei den Filmfestspielen.
Bitte, danke.